vorweg ein paar Sachen. Ich benutze den Begriff Zigeuner relativ viel in diesem Vortrag, weil es eben dieses Bild beschreibt. Ich werde auch nicht immer die Anführungsstriche zeigen, da keuche ich mit meinen Händen durcheinander. Wichtig ist eben dabei zu sehen, dass es immer dieser Begriff ist, dieses Bild ist, was keine Selbstbezeichnung ist, sondern eine diskriminierende Fremdbezeichnung. Und immer mit das mitzudenken, dass es eben ein Bild der Mehrheitsgesellschaft über eine marginalisierte Minderheitsgruppe ist. Antiziganismus findet sich in allen Ländern Europas. Da gibt es keine Ausnahme. Man könnte jetzt nicht sagen, in irgendeinem Land gibt es das gar nicht. Und hat eine jahrhundertealte Geschichte und Tradition. Trotzdem ist das Thema auch in gesellschaftskritisch, antirassistisch, antifaschistischen Zusammenhängen lange Zeit nur unzureichend bis gar nicht beachtet worden. Grund dafür, also dieser mangelnden Bearbeitung, ist die spezifische, oder das ist meine Theorie, ist die spezifische Form der Diskriminierung, die eben total, ja, die einfach vollkommen geläufig ist. Es gab lange Zeit keine eigenständige Bürgerrechtsbewegung der Roma. Die hat sich erst in den 70er Jahren entwickelt, da werde ich aber auch später noch drauf eingehen. Und es deswegen im Alltagsbewusstsein einfach so drin ist und kaum kritisch aufgenommen worden ist. Eine andere Sache ist eben die Romantisierung des Zigeunerbildes. Das, was ich vorhin schon sagte, eben wild, frei herumziehen außerhalb der Arbeitsgesellschaft, die durchaus meines Erachtens in gewissen Teilen irgendwie linksradikaler, linker Szene auch Anklang findet oder gefunden hat und eben ein unreflektierter Umgang damit stattfindet. Als Beispiel wären da zu nennen irgendwie so Wagenromantisierung vom Leben im Wagen. Also so eine Wagenplatzszene. Das heißt jetzt nicht, dass alle Leute, die im Wagen leben oder irgendwie sowas machen, antiziganistisch sind, aber da finden sich eben Parallelen. Ich glaube, weil es diese Parallelen gibt, ist es lange Zeit nicht beachtet worden. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Vor anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt, es wird eigentlich gar nicht thematisiert. Inzwischen wird es relativ viel thematisiert, also relativ viel. Es gab mehrere Artikel in Zeitungen, also zum Beispiel der Rechte Rand hatte eine Ausgabe, die sich nur mit dem Thema beschäftigt hat. Die Hinterland und noch andere antirassistische Projekte haben zusammen eine Sonderausgabe zum Thema Antiziganismus rausgegeben Anfang diesen Jahres. Aber auch nicht linksradikale oder so aus dem Antirassismus, Antifaschismus stammende Blätter wie die Zeitschrift der Aktion Sühnezeichen hatte eine Ausgabe zum Thema Antiziganismus. Da spielt eine Rolle, dass es irgendwie Leute gibt aus so einer etwas jüngeren Wissenschaftsebene, die eben auch Szeneanbindung haben, die das auf die Tagesordnung gesetzt haben, dazu publizieren und wissenschaftlich arbeiten. Eine Rolle spielen da durchaus, glaube ich, auch dieses Büchlein, was im letzten Jahr herausgekommen ist, stelle ich nachher noch mal vor. Ja.
Einmal was drüber kleben über den Reißverschluss.
Sonst klackert der.
Sonst klackert der die ganze Zeit in die Aufnahme rein.
Das ist ja unschön.
Wollen wir nicht haben.
Wunderbar.
Dankeschön.
Klasse. Genau, aber auch dazu beigetragen hat eben die traurige Tatsache, dass Roma in Deutschland oder viele Roma, die in Deutschland leben, gerade akut von der Abschiebung in den Kosovo betroffen sind. Sie sind eben aus dem ehemaligen Jugoslawien während des Kosovo-Kriegs oder auch schon vorher geflohen und werden jetzt, seit Anfang 2009, gibt es ein Abkommen zwischen der BRD und dem neuen Staat Kosovo, es nennt sich Rückübernahmeabkommen, wo der Kosovo sich verpflichtet hat, eben die abgeschobenen Roma wieder aufzunehmen. Der Vortrag gliedert sich in drei Teile. Als erstes ein Geschichtsteil, und diejenigen, die den Vortrag kennen, sollen irgendwie bitte mit aufpassen, dass ich den nicht zu lang mache. Da kann ich mich schnell verlieren, weil das mein Spezialgebiet ist. Danach werde ich auf die Ideologie eingehen und das Ganze in Kontext setzen mit Nation, Geschlecht und Arbeit, also eben kapitalistischer Lohnarbeit. Und in dem dritten Teil möchte ich dann auf die aktuelle Situation eingehen, was ist so in den letzten Jahren passiert an Antiziganismus in Europa. Wie ich schon sagte, die Geschichte des Antiziganismus reicht ziemlich weit zurück. Da kann man so bis ins frühe 15. Jahrhundert gehen. Zu der Zeit tauchen auch die ersten im deutschen Raum die ersten Berichte über Zigeuner auf. Am Anfang werden sie noch geduldet, doch schon auf dem Freiburger Reichstag von 1498 werden sie der Spionage für die Türken beschuldigt und dort für vogelfrei erklärt. Vogelfrei, denke ich, ist ja klar, was das heißt. Jeder durfte sie ungestraft erschlagen, vertreiben. Das hatte dann auch zur Folge, dass zum Beispiel in Ungarn unter König Sigmund irgendwie die Schutzbriefe, die es vorher gab, aufgehoben wurden. Dabei hat die Verfolgung bis ins 19. Jahrhundert hinein vor allen Dingen eine sehr starke religiöse Komponente. Die Zigeuner oder den Zigeunern wird vorgeworfen, sie seien keine richtigen Christen. Und da kommen dann so mehrere einzelne Stränge herbei, also sie würden heidnische Bräuche pflegen, sie würden mit dem Teufel im Bund stehen, was dann auch zusammengeht mit so einer Hexenverfolgung. Sie würden von Kain abstammen. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Geschichte von Kain und Abel kennt. Ne? Der Kain, der seinen Bruder erschlägt und dafür dann gezeichnet wird von Gott und vertrieben wird. Auch sie werden mitschuldig gemacht am Tod Christi. Sie hätten nämlich die Nägel für das Kreuz geschmiedet. Oder eben sowas wie, sie hätten der heiligen Familie auf ihrer Flucht vor Herodes nach Ägypten die Herberge verweigert. Und dann entstanden daraus so Sachen wie, sie seien nun auf einer Pilgerreise, um das zu sühnen. Gleichzeitig wurde ihnen aber unterstellt, sie würden sich den Pilgerstatus erschleichen. Und noch so Sachen wie, sie würden immer mit denen feiern, bei denen sie gerade wären, also religionsmäßig gesehen, also mit den Christen Ostern, mit den Moslems das Zuckerfest und mit den Juden Passach. So, das waren so die Vorwürfe, dass sie irgendwie aus der christlichen Gemeinschaft hinausfallen würden. Und da das Christentum bis dahin irgendwie so der zentrale Punkt ist, wo sich ein Gemeinschaftsgefühl stiftet, so das Merkmal dafür, sind sie da natürlich dann einer Verfolgung ausgesetzt. Der große Reformator Luther, der ja bekannt ist, dass er Antisemit war, hetzt auch gegen die Zigeuner und fordert eben immer wieder Juden und Zigeuner für vogelfrei zu erklären in seinen Schriften und hetzt gegen sie. Und da findet sich jede Menge, also da kann man ganz viele Beispiele finden. Mit dem Beginn der Aufklärung verändert sich das, denn der moderne Nationalstaat löst die christliche Religion als wichtigstes gemeinschaftsstiftendes Element ab. Und nun ist eben die Nationengehörigkeit so der zentrale Punkt. Natürlich passiert das nicht von heute auf morgen und die antiziganistisch-christlich geprägten Bilder setzen sich auch fort und spielen auch weiterhin eine Rolle. Aber es kommen eben neue Bilder hinzu. Mit der Aufklärung setzt nicht nur eine Veränderung der Sichtweise ein, sondern auch eine Veränderung in der Politik gegenüber Sinti und Roma und anderen als Zigeuner Verfolgten. Im Sinne des bürgerlichen Ideals, was damit ja aufkommt, werden sie als zu Erziehende gesehen. Man will den Zigeunern ihr Zigeunerunwesen austreiben und sie zu guten Bürgern erziehen, guten christlichen Bürgern. Das bleibt ja da auch noch bestehen. Als ein Beispiel vielleicht an der Stelle, in Österreich-Ungarn unter Kaiserin Maria Theresia und auch ihrem Nachfolger Josef II sollen Zigeuner dementsprechend zwangsassimiliert werden. Sie werden zwangsweise angesiedelt, ihre Sprache, das Romanes, wird verboten. Sie dürfen nicht mehr untereinander heiraten, die Familien werden zerrissen, Kinder werden ihren Eltern weggenommen und in Heime gesperrt, um sie eben da dann nach dem bürgerlichen Ideal zu erziehen und eben das Zigeunerunwesen auszutreiben. Jetzt ist die Zeit Österreich-Ungarn natürlich schon ziemlich lange her, aber solche Versuche der Zwangsassimilation gab es immer wieder. Sie lassen sich nachweisen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Von 1926 bis 1973 gab es in der Schweiz eine Hilfsorganisation, jetzt spreche ich den Namen bestimmt wieder falsch aus, Pro Juventute oder so ähnlich. Die hatte ein Programm, das nannte sich Kinder der Landstraße. Und die haben eben auch Jenischen ihre Kinder weggenommen und die dann in Heime und psychiatrische Kliniken gesperrt, um sie da umzuerziehen. Und dabei wurden sie eben oft häufig auch pathologisiert, für krank erklärt. So, also es ist nichts, was so weit zurückgeht. All diese Versuche von Zwangsassimilation waren aus Sichtweise der Leute, die diese Zwangsassimilation anstrebten, relativ wirkungslos. Neben dieser Veränderung der Politik gegenüber als Zigeuner verfolgten Personen setzt nun auch in der Wissenschaft eine veränderte Betrachtung ein. Mit der Aufklärung kommt so nach und nach auch die Rassentheorie, also zu der Zeit auf jeden Fall. Eben der Sozialdarwinismus gewinnt an Relevanz und erhält Einzug in eigentlich fast alle wissenschaftlichen Bereiche. Und so werden nun auch die Zigeuner rassifiziert. Eine wesentliche Rolle dabei spielt Heinrich August Moritz Grellmann. Der war Historiker eigentlich, aus Göttingen. Und der verfasst 1783 sein Buch Historische Versuche über die Zigeuner. Dieses Buch wird Grundlage für alle darauf folgenden Zigeunerforscher. Es entwickelt sich eben so eine ganz eigene Sparte, die Zigeunerforscher. Forscher bitte in Anführungszeichen. Und in diesem Buch greift er eben alle schon bestehenden Stereotype auf. Das fahrende Volk, klauen, betteln, sie hätten magische Eigenschaften, seien primitiv und so weiter. Ich gehe danach im Ideologieteil noch näher darauf ein. Er greift die auf und rassifiziert sie, schreibt sie eben als Wesensmerkmale zu, die dementsprechend dann auch nicht mehr durch Erziehung verändert werden können. Er selbst widerspricht sich da noch ein bisschen. Er hat in seinem Buch noch so Parts drin, wo er schreibt, naja, die müssen umerzogen werden. Und dann hat er gleichzeitig so Parts, wo er sagt, das ist nicht mehr möglich. Er ist da nicht ganz eindeutig. Das verändert sich aber mit der Zeit. Also es wird dann ziemlich schnell sehr eindeutig. Zigeuner werden zur Rasse gemacht. Bis dahin wird es eigentlich eher als soziale Gruppe gesehen. Also es gibt diese Stereotype und wer diesen Stereotypen zuzuordnen ist oder wer dazugeordnet wird von der Mehrheitsgesellschaft, der gilt eben als Zigeuner. auch da gibt es schon Ethnisierung und gewisse Gruppen werden zwangsläufig irgendwie als, oder werden generell als Zigeuner betrachtet. Aber dadurch, dass es irgendwie noch diese Funktion einer sozialen Gruppe hat, hat es eben auch eine Drohung. Eine Drohung an die Mehrheitsgesellschaft, ja nicht so zu werden, weil sonst wird man Zigeuner. Im 19. Jahrhundert verschärft sich die Politik und auch die Diskriminierung. Da gibt es dann ganz viele Sachen, also so Gesetze werden verändert und es gibt eine stärkere, also die Vertreibungen nehmen nochmal zu. Was dann vor allen Dingen 1899 passiert, ist ganz wesentlich. Da wird gleich bei der Münchner Polizei eine Zigeunerzentrale eingerichtet. Und diese Zigeunerzentrale hat die Aufgabe, die Totalerfassung aller sich im Reichsgebiet befindenden Zigeuner zu organisieren. Dazu legen diese Karteien an und in diesen Karteien werden Stammbäume gesammelt, von allen Personen, für alle Personen nochmal so einzelne Karteikarten angelegt, wo eben auch Lichtbild und Fingerabdrücke gesammelt werden. Und das zeigt, mit was für einem Aufwand da dran gegangen wurde. Also wenn man sich überlegt, 1899, da ist die Fototechnik noch nicht ganz so weit. So ein Lichtbild zu erstellen, ist ganz schön teuer. Dadurch, dass es jetzt nun eine Zentrale gibt, die das für das ganze Reichsgebiet macht, verändert sich die Situation. Die Polizei, vorher lag die Verfolgung eben bei den einzelnen Polizeibehörden der einzelnen Länder, Fürstentümer, je nachdem, in was für einem Zeitraum man sich dann gerade vorher befindet. Und sie wurden überall verfolgt. Manchmal wurden sie zwischenzeitlich geduldet. So. Aber sie konnten nie irgendwo länger bleiben. Und die Politik war eher die, dass sie eben aufgegriffen wurden, an die Landesgrenze gebracht wurden und darüber abgeschoben wurden. Dann sollte sich die Polizei aus dem Nachbargebiet darum kümmern. Da gab es auch schon Kommunikation. Also ich habe da einen Fall aus der Gegend, wo ich herkomme, bei Hamm. Da, wo eine Familie aufgegriffen wurde und dann nach Lippstadt gebracht wurde, vorher wurde der Polizei dort Bescheid gesagt, sodass die dann direkt im Empfang nahmen und weiterbrachten. Mit dieser Zentralisierung sind sie eben im ganzen Reichsgebiet gleich erfasst und sind überall der gleichen Verfolgung, unterliegen überall der gleichen Verfolgung. Diese Institutionen, die im Kaiserreich geschaffen wurden, werden auch in der Weimarer Republik fortgesetzt. Die Infrastruktur der Erfassung wird auch von den Nationalsozialisten übernommen. Und die bauen diese dann aus. Direkt mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten sind Sinti und Roma von eben deren rassistischen Politik betroffen. Diese radikalisiert sich, bis sie schließlich in der Deportation und dem Massenmord an den Sinti und Roma endet oder gipfelt. Es gibt entsprechend den Begriff Shoah für die Einzigartigkeit, Singularität des nationalsozialistischen Massenmords an den Jüdinnen und Juden, den Begriff Pyraimos für eben den Massenmord an den Roma und Sinti. Ich selbst habe auch in der Lotta einen Artikel dazu verfasst und habe den auch damit betitelt und neulich meinte eine Kollegin dann mal zu mir, warum machst du das eigentlich? Verteidigst du diesen Begriff? Da gibt es nämlich auch ziemlich viel Kritik dran. Ich selbst muss mich da jetzt erstmal in das Thema einlesen, was es an Kritik daran gibt und ob ich diesen Begriff richtig finde oder nicht. Es gibt ihn jedenfalls und er wird auch in großen Teilen irgendwie der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, benutzt. 1933 im Frühjahr wird ziemlich direkt nach der Machtübertragung das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen. Dies bietet, also stellt die rechtliche Grundlage für die Zwangssterilisation und die Ermordung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen dar. Und auch davon sind schon relativ viele Sinti und Roma betroffen. Denn die NS-Rassenhygiene wertet sie, also sagt, es wären erbminderwertige Menschen und packt sie eben da in so eine Kategorie mit hinein. An der Verfolgung von Sinti und Roma sind die unterschiedlichsten Behörden beteiligt, besonders auf kommunaler Ebene. Also die Verfolgung ist nicht so sehr von oben gesteuert, sondern es gibt ein paar Erlasse und Gesetzgebung und es gibt auch Versuche, das zu vereinheitlichen. Aber, also da wird auch ganz viel vereinheitlicht, aber die Behörden auf kommunaler Ebene sind die, die es umsetzen und sind auch vor allen Dingen die, die es vorantreiben. Die Kontrolle von Landstreichern, Obdach und Obdachlosen liegt auch schon vor dem NS in den Händen der Verwaltungspolizei, aber auch die Ordnungspolizei und Kriminalpolizei sind Teil der Verfolgerbehörden. Und diese Polizeistellen sind eben auch die, die maßgeblich dann an der Verfolgung beteiligt sind. Da ist ein Unterschied zu Verfolgung von Jüdinnen und Juden, wo zwar auch Polizei immer mit beteiligt war, aber die ja auch ganz stark in den Händen der Gestapo und der SS lag. Die Lebensweise von Sinti und Roma wird als asozial stigmatisiert und kriminalisiert. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Gesetze werden vereinheitlicht. Das passiert auch direkt 1933, dass die Gesetze der verschiedenen Bundesländer eben auf eine Linie gebracht werden. Und damit geht auch eine Verschärfung dieser Gesetze einher. Mit den Nürnberger Rassegesetzen werden Sinti und Roma schließlich auch als artfremde Rasse aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Sie werden in den Gesetzen selbst nicht benannt, aber Globke, der später hohe Positionen in der BRD einnahm, der hat die Kommentare zu den Rassegesetzen geschrieben und schreibt da drin eben, dass Zigeuner den Juden gleichzustellen sind. Somit sind sie einer Art doppelten Verfolgung ausgesetzt. Einerseits als asozial, erbkrank im Sinne der Rassenhygiene und andererseits als artfremde, minderwertige Rasse im Sinne des völkischen Rassismus. Aufgrund irgendwie dieser Stigmatisierung werden sie dann eben in Heime, Zuchthäuser und Konzentrationslager deportiert. Die erste große Deportation finden 1936 ins KZ Dachau statt. Da werden 400 Roma nach Dachau deportiert. Es werden dann im Laufe der Zeit spezielle Zigeunerlager eingerichtet. Das erste dieser Zigeunerlager wird auch 36 im Frühjahr eingerichtet, und zwar in Berlin-Marzahn. Anlass sind die Olympischen Spiele in Berlin. Berlin soll nämlich von Zigeunern gesäubert werden. Es gibt da einen Erlass vom 6. Juni 1936, und daraufhin finden im Großraum Berlin Razzien statt, organisiert von der Polizei und SA-Einheiten, die eben Sinti und Roma zusammentreiben und in Marzahn internieren. Ab 37 beginnt dann auch reichsweit die Internierung von Sinti und Roma, und zwar nach rassenideologischen Kriterien. Diese Lager werden zum Teil ganz neu eingerichtet. Zum Teil werden aber auch Stellplätze, die es gab, umfunktioniert. Zum Beispiel in Marzahn. In Marzahn gab es vorher einen Stellplatz und der wurde dann umfunktioniert zu einem Lager, was dann eben auch nicht mehr verlassen werden durfte. Und diese Zigeunerlager dienen eben so einer ersten Konzentration von Sinti und Roma, aber auch schon der Ausbeutung durch Zwangsarbeit. Und später werden sie dann zu den Sammellagern für die Vorbereitung der Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Die Grundlage für diese Stigmatisierung als erbminderwertig und abtrennende Rasse wird vor allen Dingen durch Untersuchungen und Forschungen der Rassenhygienisch- und Erbbiologischen Forschungsstelle unter Leitung des Zigeunerforschers Robert Ritter vorangetrieben. Robert Ritter irgendwie ist eben Direktor dieser Forschungsstelle und sein Augenmerk legt er besonders auf Zigeuner und Zigeunermischlinge. Robert Ritter, Robert Ritter macht dann eben in seiner Forschung auch so, das ist diese ganze widerliche Forschung, die man kennt, mit Schädel vermessen und Gesichtsabdrücke machen und alles Mögliche ausmessen und aufschreiben, so die diese Forschungsstelle macht. Und sie erstellen eben Stammbäume und klassifizieren danach dann die Leute in Zigeuner, sogenannte stammechte Zigeuner und Zigeunermischlinge. Aus dem Antisemitismus ist das ja auch bekannt. Da gibt es ja auch diese Grafiken und diese Ideen von Halbjuden, Vierteljuden und so weiter. Das funktioniert dort genauso. Aber es gibt einen Unterschied, der ganz interessant ist, denn für Robert Ritter sind die vollwertigen, also die stammechten Zigeuner, die sind noch irgendwie was Schützenswertes. So wirklich kann man das auch nicht sagen, weil das verändert sich nachher. Aber es gibt da so Überlegungen, die eben, weil sie doch eine ach so naturverbundene, tolle, ursprüngliche Rasse sind, die zwar minderwertig ist und das arme deutsche Volk zersetzen würde, durch ihre Rassenschande. Aber wenn sie eben stammecht sind und nicht Mischlinge, sollte man sie doch in Reservate, die man dann in Osteuropa einrichten wollte, deportieren und sie da irgendwie ihr ursprüngliches Leben führen lassen. Also das, was sie sich so vorstellen unter eben dem Zigeunerleben, eben das Rumfahren, Reisen und so weiter. Diese Pläne werden allerdings alle relativ schnell verworfen und im Endeffekt werden, egal ob sie nun als stammechte Zigeuner oder Zigeunermischlinge klassifiziert werden, alle verfolgt und schließlich allen, die man habhaft werden kann, in die Vernichtungslager und nach Auschwitz und in die anderen Vernichtungslager gen Osten deportiert. Bei diesen Erstellen von Stammbäumen greifen die Zigeunerforscher auch wieder auf Unterlagen, sowohl von Polizei, Einwohnermeldeämter, Fürsorge- und Gesundheitsämter und auch der Kirche zurück. Die stellen ja auch alle gerne und bereitwillig zur Verfügung. Wichtig ist vielleicht noch, nicht nur vielleicht, ganz wichtig ist dabei noch Roberts Ritters Assistentin Eva Justin, die mit sogenannten fliegenden Arbeitsgruppen unterwegs ist und genau in diese Zigeunerlager, später auch in die Konzentrationslager geht, um dort die Familienverhältnisse auszuforschen, diese Klassifizierung vorzunehmen und eben solche rassenhygienischen Untersuchungen durchzuführen. Insgesamt erfasst diese Forschungsstelle ca. 30.000 Roma und Sinti im Alten Reichsgebiet, in der Ostmark und im Sudetenland. Und diese Forschung, diese Erfassung bietet dann die Grundlage für die Deportationen. Und damit sind Leute wie Robert Ritter oder Eva Justin meiner Ansicht nach mitverantwortlich an dem dann folgenden Massenmord. Mit Beginn des Vernichtungskriegs im Osten und den damit einhergehenden Siedlungsplänen der Deutschen, also da Deutsche anzusiedeln, die Slawen zu verknechten, verändert sich dann auch die Situation für Roma und Sinti. Am 22. September 1939 gibt es ein Treffen, einberufen von Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes, so eine Konferenz, und da wird beschlossen, alle im Großdeutschen Reich lebenden Zigeuner in die besetzten Gebiete nach Polen zu deportieren. Daraufhin folgen dann auch die ersten großen Deportationen aus Österreich und aus dem gesamten Reichsgebiet. Ich habe das mir nur für NRW angeguckt, richtig intensiv. Dort gibt es eben Sammellager, ja, wobei ist doch Westdeutschland insgesamt, gibt es Sammellager in Köln, Hamburg und Stuttgart. Dort werden Sammellager eingerichtet. Und von Köln habe ich es mir dann genauer angeguckt. Dort werden die Sinti und Roma auf dem Messegelände, also in Deutz, interniert. Und am 21. Mai wird das Sammellager aufgelöst und sie werden vom Deutzer Bahnhof aus nach Auschwitz deportiert. Ich meine, Auschwitz wäre es gewesen. Da lege ich gerade nicht meine Hand für ins Feuer, das habe ich nicht geschrieben. Ich meine, es wäre Auschwitz gewesen. Auf jeden Fall in Osten, vielleicht erst auch noch ins Ghetto, das weiß ich gerade nicht. Der Höhepunkt dieser Deportation ist dann Himmlers Auschwitz-Erlass, ein sogenannter Auschwitz-Erlass, vom 16. Dezember 1942, wonach alle noch im Reichsgebiet verbliebenen Zigeuner sind ca. 10.000 Personen nach Auschwitz deportiert werden sollen. Und das geschieht dann auch im Laufe der nächsten Monate. In Auschwitz-Birkenau wird Anfang 1943 das sogenannte Zigeunerlager errichtet. Dort werden Sinti und Roma aus ganz Europa zusammengepfercht. Dieses Zigeunerlager ist das erste sogenannte Familienlager in Auschwitz. Es gibt später noch ein weiteres für die Jüdinnen und Juden aus Ungarn. Familienlager heißt, dass es dort eben keine Geschlechtertrennung gibt, sondern Frauen, Männer, Kinder alle zusammen interniert, eingepfercht werden. Die Bedingungen in diesem Zigeunerlager werden von Überlebenden, besonders von, ich habe einen Bericht von einem polnischen Funktionshäftling, als besonders miserabel beschrieben. Also er schreibt, dass er ins Zigeunerlager kommt und entsetzt ist, was dort für Bedingungen herrschen. In diesem sogenannten Zigeunerlager bricht auch eine Epidemie aus, die Krankheit Wasserkrebs, und sie bricht nur in diesem Lagerteil aus. Warum genau, ist unklar. Vermutlich hat es eben was mit den hygienischen Bedingungen dort zu tun. Dies weckt ein besonderes Interesse vom SS-Arzt Josef Mengele. Er lässt extra Krankenbaracken einrichten und Kinder und Jugendliche, die an dieser Krankheit erkranken, und es sind in erster Linie Kinder und Jugendliche, kommen eben in diese Krankenbaracke, und er unterteilt die dann, und es gibt eine Gruppe, die versorgt werden, die medizinisch versorgt werden, die aber auch besseres Essen kriegen, um zu sehen, was für Auswirkungen das auf die Krankheit hat, und eine Gruppe, die einfach nur, die nicht versorgt wird und dann einfach die meisten auch sterben. Aber auch die Kinder, die eben versorgt werden und behandelt werden, nachdem Mengele seine Ergebnisse hat, auf seinen Befehl hin ermordet. Des Weiteren führt er sogenannte Zwillingsforschung an Roma- und Sinti-Kindern durch. Es reicht von irgendwie Augen vermessen und sich angucken, irgendwie, welche Unterschiede haben Zwillinge und was sind Ähnlichkeiten, so ein Kram, und fotografieren, bis hin zu widerlichsten, bestialischsten Versuchen. Er missbraucht die Kinder eben als Versuchskaninchen, dabei werden sie verstümmelt und vergiftet. Es werden Kinder aneinander genäht, um siamesische Zwillinge zu erzeugen, und die meisten dieser Kinder sterben kurz darauf unter unvorstellbaren Qualen, weil sie einfach verstümmelt werden oder vergiftet werden. Und die wenigen, die eben diese Experimente überleben, werden eben auch wieder auf seinen Befehl hin umgebracht. Und danach dann als pathologische Untersuchsobjekte missbraucht. In der ersten Hälfte des Jahres 44 werden dann alle noch als arbeitstauglich erachteten, sowie die für weitere medizinische Versuche vorgesehenen Roma und Sinti in Konzentrationslager ins Reichsinnere deportiert. Das wären Buchenwald, Flossenbürgen, Mauthausen und Ravensbrück. Und am 16. Mai 1944 will die SS das Lager schließen, liquidieren, das Zigeunerlager. Der Versuch scheitert, da die sich noch im Lager befinden, Roma und Sinti Widerstand leisten. Sie verbarrikadieren sich in den Baracken, bewaffnen sich mit Steinen und Stöcken, und der SS gelingt es nicht, in die Baracken einzudringen. Das hat auch was damit zu tun, dass zu der Zeit viele Transporter ankommen und sie damit beschäftigt sind. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wird das Lager dann liquidiert und alle 2897 noch im Lager lebenden Roma und Sinti in den Gaskammern von Auschwitz ermordet. Und einmal noch, dass das auch was damit zu tun hat, dass die SS gerade mit anderen Dingen beschäftigt war, soll nicht die Widerstandsleistung der dort Internierten mindern. So, also ist mir ganz wichtig, das ist eben auch ein Beispiel dafür, dass es Widerstand gab. Der Massenmord fand nicht nur in den Vernichtungslagern statt, sondern auch direkt hinter der Front. Dort waren sogenannte Einsatzgruppen, zum größten Teil bestehend aus Ordnungspolizei, aktiv waren sie. Und diese Gruppen sind eben direkt hinter der Front nachgerückt und haben Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma und alle, die sie als Partisanen bezeichneten, direkt erschossen in so Massenerschießungen. Besonders auf dem Balkan kommt es zu solchen massenhaften Ermordungen. Die eben unter dem Deckmantel der Partisanenbekämpfung dort stattfinden. Ich denke, das ist ja schon relativ bekannt, diese Massaker auf dem Balkan. Aus allen Ländern dann, die besetzt werden, werden Roma und Sinti in die Ghettos und Vernichtungslager deportiert. Der Sieg der Alliierten und die Befreiung vom Nationalsozialismus brachte natürlich kein Ende des Antiziganismus, brachte ein Ende dieser Verfolgung. Doch die antiziganistischen Stereotypen setzen sich fort. Als Zigeuner Verfolgte wurden erstmal nicht als aus rassistischen Motiven Verfolgte anerkannt, sondern eben kontinuierlich irgendwie den nationalsozialistischen Sprachgebrauch fortschreibend als asozial und kriminelle angesehen. Und somit hatten sie keinen Anspruch auf Wiedergutmachungszahlungen und wurden dort weiter diskriminiert. Offiziell, so von offizieller Seite anerkannt, wurde der NS-Massenmord an den Sinti und Roma erst 1982 durch Helmut Schmidt. Während die Thematisierung und Anerkennung der Roma und Sinti erstmal nicht vorhanden ist und durch die Bürgerrechtsbewegung in den 70er Jahren, die Roma-Bürgerrechtsbewegung in den 70er Jahren erkämpft werden muss, setzt sich antiziganistische Politik weiter fort. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, diese Bayerische Zigeunerzentrale. Auch die wird wieder gegründet nach 1945. Nun hat sie den Namen Bayerische Landfahrerzentrale. Machen tut sie das Gleiche. Und sie greift auch auf die Akten aus der NS-Zeit zurück. Auch in der Forschung oder sogenannten Forschung setzt sich das fort. Bis in die 80er Jahre hinein gilt Hermann Arnold als der Zigeunerexperte der BRD. Dabei hat er ein total rassistisches Zigeunerbild. Er stellt die These auf, es gebe ein Gen und dieses habe zwei Ausprägungen. Auf der einen Seite Zigeuner, auf der anderen Seite Bauer. Damit würde ich ihn auch ganz klar in eine völkische Ecke packen. Und dieses Gen würde eben die Eigenschaft des Herumwanderns in Gruppen bestimmen. Seine Forschung stützt Arnold auch auf Akten, die er von Robert Ritter erhalten hat. Oder eben dieser rassenhygienischen Forschungsstelle, die er retten konnte. Die Täter der Zigeunerverfolger bleiben straflos, wie auch die meisten Täter, aber auch so Größen wie Robert Ritter und Eva Justin. Robert Ritter wird 1947 Leiter der städtischen Fürsorgestelle für Nerven- und Gemütskranke in Frankfurt am Main. Und Justin wird Kriminalpsychologin, ebenfalls in Frankfurt. Das muss man sich mal vorstellen, Leute, die irgendwie die für Thesen vertreten, kommen dann in solche Positionen und können da eben auch ungestört arbeiten bis zum ihrem Lebensende. Und auch Mengele kann ja sein Leben in Freiheit fortsetzen. Der flieht nach Lateinamerika, ich meine nach Argentinien. Dass es überhaupt zu einer gewissen Aufarbeitung kommt, dafür sorgt die jetzt schon mehrmals erwähnte Bürgerrechtsbewegung und Selbstorganisierung der Sinti und Roma in den 70er Jahren. Es bilden sich da eben ziemlich viele Initiativen. Die sich dafür einsetzen, als aus rassistischen Gründen Verfolgte anerkannt zu werden. Die öffentlich machen, dass sowohl bei der Münchner als auch bei der Hamburger Polizei immer noch mit diesen Zigeunerakten aus dem NS gearbeitet wird. Die aber ihren Kampf vor allen Dingen auch in den 70er Jahren schon mit der Forderung eines Abschiebestopps für Roma verbinden. Nur eine oder ja, wichtige Station innerhalb dieses Kampfes, natürlich gibt da ganz viel, was gelaufen ist, sind große Protestkundgebungen in Bergen-Belsen und die Besetzung von KZ-Gedenkstätten. Dachau wird Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre besetzt. In Dachau treten auch Aktivistinnen in den Hungerstreik, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und schaffen es damit auch, dass diese Zigeunerakten an Archive wieder übergeben werden und nicht weiter genutzt werden. Auch in der Gedenkstätte Neuengamme kommt es Ende der 80er Jahre zu Protesten und Besetzungen. Dort geht es noch mal mehr als in Dachau um eben Bleiberecht. Dort kommt es zu ganz skurrilen Situationen, dass die Polizei sie wollen eine Gedenkfeier abhalten und die Polizei lässt sie nicht auf die Gedenkstätte aus Angst vor Besetzung. Dann stehen da auf einmal bewaffnete Polizisten Überlebenden gegenüber und lassen sie nicht auf die Gedenkstätte. Inzwischen ist in der Gedenkkultur, auch in der offiziellen, der Massenmord anerkannt. Also er ist Teil, also die Erinnerung daran ist auch Teil der offiziellen Erinnerungskultur geworden. Trotzdem setzt sich eine antiziganistische Stereotypisierung und Diskriminierung fort. Und auch in den Debatten, die sich ums Gedenken drehen, findet sich sowas immer wieder. Ein Beispiel mit der Einrichtung des Holocaust-Mahnmals für die ermordeten europäischen Jüdinnen und Juden in Berlin, dieses große Stehlending, wird beschlossen, dass es auch ein Mahnmal für Homosexuelle und für Sinti und Roma geben soll. Und dann entspinnt sich darum eine ziemlich lange Debatte, wo denn dieses Mahnmal stehen soll, ob auch zentral, also in der Mitte von Berlin, in der Nähe vom Bundestag, wo es jetzt auch steht, oder in Marzahn. Das ist so die erste Debatte, die stattfindet. Eine zweite ist, was soll auf diesem Mahnmal draufstehen? Also welche Begrifflichkeit? Zigeuner, Sinti und Roma? Und da finden sich eben auch in der Berichterstattung darüber wieder ganz viele antiziganistische Stereotype, besonders in einem Artikel aus der Taz. Dort wird nämlich dann so getan, als wären die Community von Roma und Sinti ein monolithischer Block und sie sollten sich doch gefälligst einig sein. Und sie würden mit ihrem Streit den Bau des Mahnmals verzögern. Und das ist auch ganz typisch zu sagen, naja, die können überhaupt nicht miteinander und die streiten sich nur und die sind einfach nicht fähig, irgendwie eine gemeinsame Position zu finden, weil es ja auch schon totaler Blödsinn ist, zu sagen irgendwie, dass die müssten alle eine Position haben. Egal worüber wir diskutieren, wir hätten hier jede Menge Positionen zu irgendwelchen Themen im Raum, weil wir ganz viele verschiedene Menschen sind und das wird da eben nicht gesehen. Also da ist irgendwie, die Taz sagt so, oder der Autor dort in der Taz sagt, er möchte dieses Mahnmal sehen und setzt sich dafür ein, aber manchmal ist das Gegenteil von gut eben auch gut gemeint. wie ich schon sagte, die Stereotype setzen sich fort und die Diskriminierung setzt sich fort. Und das nicht nur irgendwie in Bildern und Sprache, wie dort in der Zeitung, sondern auch ganz brutal in Mordanschlägen und ja, Pogrom. Und das, da kommen wir ja nachher nochmal zu, in ganz Europa, aber nicht nur irgendwie in Osteuropa, sondern auch in der Bundesrepublik. Da sind die letzten Mordanschläge jetzt schon länger her, aber ich möchte an der Stelle daran erinnern, an die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, Anfang der 90er. Diese hatten nämlich ganz viel, also dem waren Zeitungsartikel vorangegangen und eine mediale Öffentlichkeit, in der ganz viele antiziganistische Stereotype ja, dargestellt wurden und aufgegriffen wurden. Und im österreichischen Oberwart wurde Mitte der 90er, gab es da einen Mordanschlag von Neonazis. Diese stellten ein Schild auf. Ich weiß gar nicht mehr, was drauf stand. Also irgendwas Richtung Zigeuner raus oder so. Vor einer Siedlung, wo eben ziemlich viele Roma lebten. Dann sind da Roma hingegangen, haben dieses Schild entfernt und in dem Schild war eine Rohrbombe platziert und 4 Roma sind dabei getötet worden. Jetzt habe ich schon wieder unglaublich lange geredet, ne? Könnt ihr denn noch? Weil jetzt kommt der zweite Teil. Ja, versuchen wir mal. Wir können ja auch ganz viel, also dann würde ich sagen, machen wir das zu aktuellen Sachen vielleicht mehr in der Diskussion. Aber so dieser Ideologieteil ist, denke ich, schon noch ganz wichtig. Vorweg, wenn wir uns Zigeunerbilder gesellschaftskritisch, also wenn wir sie gesellschaftskritisch analysieren und betrachten wollen, müssen wir uns vorher natürlich darüber klar sein, dass es nicht um irgendwelche vermeintlichen Eigenschaften oder kulturellen Eigenheiten von Roma geht, sondern um die Verfasstheit der Mehrheitsgesellschaft und deren Bilder und Ressentiments. Der Hass oder die Ablehnung gegenüber Zigeunern wird oft versucht, durch ihr angeblich abweichendes Verhalten zu erklären und zu legitimieren. Dabei wird dann zwar auch Verständnis für die Roma aufgebracht, Roma und Sinti, die da ja irgendwie die Lebensumstände auch berücksichtigt werden müssen und es sei ja eine andere Kultur. Aber mindestens genauso oft wird dann auch gleichzeitig gesagt, naja, aber das Verhalten, das wird ja nun wirklich auch nicht gehen. Und, und damit eben auch wieder eine Diskriminierung legitimiert. Also die Ursachen sind ganz klar nicht bei den Roma zu suchen, sondern in der Mehrheitsbevölkerung. These von mir, Zigeuner stellen die Bedrohung aus der Vormoderne dar. Im Sinne der kritischen Theorie lassen sich eben die Zigeunerbilder als eine Projektion betrachten, als eben Übertragung von gesellschaftlich nicht anerkannten und tabuisierten Regungen der einzelnen Subjekte auf ein Objekt, hier die Zigeuner, und diese bekommen dann eben diese tabuisierten, als schlecht angesehenen Eigenschaften zugeschrieben. Dabei stellen die Zigeuner das andere dar. Sie repräsentieren das archaische, vormoderne, eine Lebensweise, die erloschen scheint, eben das Ungebundene, freie Herumschweifen, Ablehnung der Eigentumsprinzipien, so irgendwie eine vormoderne Lebensweise wird ihnen eben wird auf sie projiziert, die als vermeintliche oder auch reale Bedrohung für die bürgerliche Gesellschaft gesehen wird. Es ist eben diese vorzivilisatorische Daseinsweise, die sich das Subjekt selbst austreiben muss. Dabei spielen natürlich verschiedene Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft eine wesentliche Rolle. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt am Anfang. Das wäre einmal Geschlecht und Sexualbilder, Arbeitsethos und kapitalistische Lohnarbeit und natürlich die Nation. Zu geschlechtlichen Konnotationen des Antiziganismus und den Bildern würde ich dann jetzt kommen. Die Bilder des Zigeuners, aber besonders der Zigeunerinnen, sind stark geschlechtlich geprägt. Zigeunerinnen wurden bereits seit dem 17. Jahrhundert aufgrund ihrer angeblich magischen Kräfte und des Bundes mit dem Teufel verfolgt, parallel zu Hexenverfolgung. Und ihnen wurde eine angeblich besonders ungezügelte animalische Sexualität unterstellt. Ähnlich ist es auch bei dem Bild des männlichen Zigeuners. Er wird als triebhaft und frühreif und polygam dargestellt. Werde jetzt stärker auf die Bilder der Zigeunerin eingehen, weil die in der Gesamtheit ja mehr Gewicht einnehmen. Ganz kurz, mit der bürgerlichen Gesellschaft etabliert sich auch die bürgerliche Kleinfamilie, das ist soweit ja klar. Damit einher geht das Bild einer monogamen Ehe, biologische Zweigeschlechtigkeit und Heteronormativität. Sexualität wird stark reglementiert und besonders Frauen werden eben aufs Häusliche reduziert und auf einen primitiven, reproduktiven Bereich beschränkt. Das Bild der Zigeunerin stellt ein Gegenbild gegenüber dieser geregelten Sexualität dar. Dabei ist es aber nicht ganz widerspruchsfrei. Es gibt zwei Extremen oder es gibt zwei Pole. Entweder eben die schöne, verführerische, erotische Zigeunerin im Bild der Carmen. Ich denke, das ist bekannt, die Oper Carmen. Oder eben in der alten Hexe. Als im Bild der besonders erotischen Zigeunerin, der verführerischen Frau, stellt sie eben eine Bedrohung für den selbstbeherrschten bürgerlichen Mann dar, dass er eben durch Verführung, Tanz und Erotik sein bürgerliches Dasein aufgibt. Dabei sind diese Lockungen der Zigeunerin zwar nur eine von vielen sogenannten schwarzen, also negativen, in diesem Blickwinkel negativ gesehenen Frauenbildern. Und es potenzieren sich die Bilder an der Stelle, denn den Zigeunern wird ja schon grundsätzlich eine Naturverbundenheit, Primitivität zugeschrieben, was ja in solchen Geschlechterbildern dann auch Frauen generell irgendwie zugeschrieben wird, so dort, ne, im Reproduktiv, eher so emotional, nicht so rational. Und das potenziert sich dann an der Stelle. Neben diesem Bild der verführerischen Zigeunerin, die zumindest noch der bipolaren geschlechtlichen Norm entspricht, ist ja eine besonders weibliche Frau, gibt es noch das Bild eben der Hexe, so der alten Zigeunerin. Dort geht es dann ganz stark eben auch um dieses Irrationale, das Magische, die können aus der Hand lesen, wahrsagen. So, also sie werden als Naturwesen irgendwie dargestellt. Und das Bild der Matriarchin und der männlichen Zigeunerin. Oder der Zigeunerin, die Pfeife raucht und Hosen trägt und als Matriarchin ihren Clan anführt. Was dem eben so komplett gegenübersteht. Was aber natürlich innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft ganz klar abgelehnt wird und eine Bedrohung fürs Patriarchat darstellt. Das sind vor allen Dingen dieses Bild der Hose tragenden und Pfeife rauchenden ist vor allen Dingen irgendwie im 18. und 19. Jahrhundert, findet man das ziemlich häufig und naja, die Wirkung kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie heute vielleicht auf einige Leute noch Drag Queens und Drag Kings wirken. Vielleicht gehen, wenn Interesse besteht, da gleich in die Tiefe nochmal in einem Diskussionsteil. Die Bilder des Antiziganismus bieten natürlich auch bieten weitere zahlreiche Motive, die Zigeuner als im Gegensatz zu dem fleißigen, arbeitsamen, auch da meistens wieder im bürgerlichen Mann setzen. Denn das Zigeunerbild sei ja, die sind faul und arbeitsscheu. Einher damit geht natürlich dann Bilder vom Betteln und Klauen. Denn wenn sie nicht arbeiten, müssen sie ja trotzdem irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Das Ganze kriegt natürlich einen ziemlichen Aufschwung mit der Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft. Und Arbeit wird eben auch als Kontrolle über die Natur gesehen, durch Arbeit und Fleiß die Natur zu beherrschen. Und da spiegelt es auch wieder so ein Gegenbild zu. Eben auch die Unproduktivität, die ihnen zugeschriebenen Tätigkeiten wie Schaustellerei und Musizieren werden eben nicht als richtige Arbeit angesehen, sondern mehr als Vergnügen. Und so eben als Gegenbild zu Lohnarbeit gesetzt. Damit einhergehend, hatte ich schon gesagt, gehen natürlich die Bilder von Diebstahl, Betrug und Bettelei, was eine Bedrohung für die kapitalistischen Eigentumsprinzipien darstellt. Wer dazu irgendwie einen etwas komplizierteren, aber sehr aufschlussreichen Text haben möchte von Roswitha Scholz, habe ich ein paar Kopien mitgebracht, würde ich nachher noch rausgeben. Sie macht, also beschäftigt sich eben genau mit dem Verhältnis Antiziganismus-Arbeitsgesellschaft, stellt dabei auch ein paar Thesen auf, die ich so nicht unterschreiben würde. Also sie spricht auch von einem strukturellen Antiziganismus, wo sie eben auch so eine Diskriminierung gegenüber Unnützen innerhalb der Arbeitsgesellschaft, aus der Arbeitsgesellschaft Ausgeschlossene mit einbezieht. Und da würde ich sagen, da geht es dann eher um Bilder der sogenannter Asozialer und eben nicht so sehr um antiziganistische Bilder, denn da wird meiner Meinung gehört für mich zu antiziganistischen Bildern schon auch immer die rassistische Konnotation mit dazu. Ich habe auch ein paar Exemplare mit, also ein paar mehrere. Als drittes hatte ich ja gesagt, die Nation. Dass sich eine nationale Wir-Gruppe immer entwickelt in der Abgrenzung zu einem anderen, denke ich, ist klar. Dabei gibt es jedoch zwei Formen. Einmal wäre es ein Volk, Nation, Staat gegen ein anderes Volk, Nation, Staat. Das ist typische Xenophobie. Und dann gibt es aber noch eine zweite Form, und das ist nämlich das Andere. Das, was nicht Nation ist, was nicht Volk ist und was nicht Staat ist. Und da, das ist vor allen Dingen von Stefan Holz, der hat es entwickelt in seinem Buch zum nationalen Antisemitismus, setzt er eben das Bild der Juden ein, die eben weder zu Frankreich noch zu Deutschland gehören, sondern was Eigenes sind. Und ich würde sagen, da kann man auch das Bild der Zigeuner einsetzen. Also sie werden aus diesem System herausgenommen und gehören keiner dieser nationalen Identitäten an. Da aber der Nationalist immer nur in nationalen Identitäten denken kann, macht er sie natürlich trotzdem zu einem Volk. Aber eben zu so einer Art Antivolk. Also ein Volk, was eben in andere Völker hineingeht, das ist ja aus dem Antisemitismus vor allen Dingen bekannt, dort dann das zersetzt. Anders als beim Antisemitismus wird Zigeunern keine Macht zugesprochen, aber eben dadurch, dass sie überhaupt vorhanden sind, werden sie eben auch als zersetzend angesehen. Sie werden eben als wurzellos angesehen so irgendwie gerade vor allem völkisch eben als Gegenbild zum Bauern. Sie hätten keine Heimatverbundenheit und da spielen natürlich die Bilder vom Nomadentum eine ganz wesentliche Rolle. Also einer Nicht-Anerkennung von Grenzen und die Bilder des fahrenden Volkes eben heimatlos, wurzellos. Und es gibt eben auch, ja, es gibt ja keine Nation, wo sie hingehören. Also ne, ja, der Rassist kann sagen, ja, die Schwarzen gehören nach Afrika. Er kann aber schlecht sagen, die Zigeuner gehören da oder dahin, weil sie sind eben Teil der europäischen Gesellschaft. So. Und dementsprechend so ganz logisch, also wenn man das logisch weiterdenkt, wenn er da fordert, sie gehören nicht hierhin, aber sie gehören auch nirgendwo anders hin, bleibt eben relativ klar, also wird daraus relativ klar, was dann mit ihnen geschehen sollte. Diese Bilder natürlich der Spionage spielen da auch wieder eine Rolle, ne? Wenn sie nicht hier, dann sind sie dort und da sind so diese ganzen Bilder, verknüpfen sich da mit eben, sie gehören nicht zu der Nation, sondern gehören woanders hin. Ich hatte jetzt gerade schon zwischenzeitlich kurz angesprochen, auch Antisemitismus. Die Bilder des Antiziganismus und des Antisemitismus haben gewisse Parallelen. Ich denke, das ist auch ja, schon deutlich geworden. Also gerade auch in Bezug auf Nation, Geschlecht und Arbeit nehmen sie eben doch relativ ähnliche Rollen ein. Auch im Antisemitismus gibt es ja ganz starke Bilder irgendwie des verweichlichten Juden und der männlichen Jüdin zum Beispiel. Nation eben auch das Wurzellose und Arbeit auch, ne, das Unproduktive. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Während im Antisemitismus auf die Jüdinnen und Juden eben die eher als Sinnbild der Moderne stehen, also als alles Schlechte der Moderne, sei es nun Kommunismus, Feminismus oder Kapitalismus, stellen, wie ich ja schon dargelegt habe, die Zigeuner, die Vormoderne dar und bedrohen eben die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft aus der Vormoderne. Aber es gibt eben schon auch Ähnlichkeiten und in der Geschichte lässt sich auch sehen, vor allen Dingen noch zu Zeiten des christlichen Antisemitismus oder auch dann des christlich geprägten Antiziganismus, dass da Bilder zum Teil wechseln. Also zum Beispiel das Bild des Brunnenvergiftens gibt es in beiden. Und da gibt es so einen Wechsel. Eine Zeit lang ist es mehr im Antisemitismus präsent und wird mehr auf Juden projiziert und eine Zeit lang mehr auf Zigeuner. Und auch die Bilder zum Beispiel des Kinderstehlens. Also es gibt auch das Bild der Zigeuner, die Kinder stehlen würden, um sie dann in ihren Sippen aufzuziehen. In der Praxis gibt es auch, also in der antiziganistischen und antisemitischen Praxis gibt es auch Parallelen. Also sie sind kontinuierlich einer Verfolgung ausgesetzt. Allerdings gibt es auch ganz klare Unterschiede. Ich würde mal den Antisemitismus als wellenartig beschreiben. Also es gibt Phasen, wo es ganz starke Pogrome gibt. Dann gibt es aber in der Geschichte auch immer wieder Phasen, wo, ja, wo gewisse Rechte erkämpft werden oder ihnen zugestanden werden. Das gibt es im Antiziganismus nicht. Die Verfolgung zieht sich in allem durch. Also es gibt auch mal Pogrome, aber seltener, sondern es ist eher eine kontinuierliche Verfolgung. Ich würde noch eine Sache zu so einer Parallele im NS ziehen. Die Frage ist, oder hat sich mir gestellt, naja, über Antiziganismus im NS ist eigentlich relativ wenig bekannt. Also, dass es die Verfolgung gibt schon, aber während es ja eine ganz massive Propaganda gab, die Jüdinnen und Juden ausschloss, war es im Antiziganismus deutlich weniger. Ich würde es damit begründen, dass es eben genau so eine Emanzipation vorher nicht gegeben hat. Also es gab ja vorher eine Emanzipation von Jüdinnen und Juden. Sie fanden sich in allen Gesellschaftsschichten. Sie waren auch in vielen Bereichen doch anerkannt. So. Nichtsdestotrotz, dass es einen massiven Antisemitismus gab. Aber sie waren Teil der Gesellschaft. Und sie mussten ausgeschlossen werden, bevor sie überhaupt verfolgt werden konnten in dem Maße. Und da würde ich eben sagen, ja, es gibt auch, gab auch in Schulbüchern Bilder von den Zigeunern und so einen Ausschluss, aber nicht so massiv. Und die Begründung würde ich eben darin sehen, dass es irgendwie diese Emanzipation nie gegeben hat und sie von vornherein eben nicht Teil der Gesellschaft waren. Okay, vielleicht jetzt so viel erstmal dazu. Den Teil zu heute können wir vielleicht direkt in eine Diskussion überführen. Also zur aktuellen Situation von Sinti und Roma und könnten jetzt erstmal dann Fragen klären, die bis hierhin aufgekommen sind und dann in die Diskussion einsteigen.
Gut, dann.